Parlament, der Jugendpolitik-Podcast.
Liebe ZuhörerInnen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parlament. Ich bin Hanna, ich bin 21, ich studiere Medizin und wenn ihr wissen wollt, wo genau wir überall engagiert sind, dann würde ich euch sehr ans Herz legen, mal auf unserer Website vorbeizuschauen. Und zwar ist das parlament.de, da haben wir das alles genau aufgelistet. Parlament.eu. Und dann könnt ihr das alles im Detail nachlesen, wenn ihr möchtet. Und bei mir ist heute auch noch die Emma.
Hi, ich bin Emma, ich bin 18 Jahre alt, ich bin LGBTQIA und Teamaktivistin und ich sitze hier digital gegenüber von Hanna und ich freue mich voll, dass wir heute wieder eine neue Folge aufnehmen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, fast ein Jahr jetzt eigentlich seit der letzten Folge. Ja. Es ist voll nice, wieder da zu sein. War eine lange Sommerpause.
Ein langer Sommer, auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind wir wieder hier und freuen uns sehr, dass wir wieder eine Folge aufnehmen können und einen Termin gefunden haben, wo wir beide Zeit haben. Ja, was ist denn das Thema von heute, Emma? Das ist sehr überraschend. Das ist ein Thema, das zurzeit nicht so häufig vorkommt. Es ist
die Russland-Ukraine-Krise. Also vielleicht hat es die eine oder andere Person mitbekommen. Russland ist in der Ukraine einmarschiert. Und was da genau passiert ist, wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen beleuchten. Und ja, worum geht es denn da eigentlich?
Das ist sehr schwierig auf den Punkt zu bringen, worum es da eigentlich geht. Am besten ist es da wahrscheinlich, wenn man sich mal den bisherigen Verlauf anschaut, also was so in der Zwischenzeit alles passiert ist. Das ist nämlich nicht erst seit gestern irgendwie Thema oder seit ein paar Tagen, sondern beginnt eigentlich schon 2014 und zwar mit der Annexion der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer, die ja eigentlich zur Ukraine gehört, von Russland aber annektiert wurde.
Kurz an der Stelle, was heißt denn eigentlich annektiert?
Was heißt denn das, Emma?
Also Russland hat eigentlich im Prinzip gesagt, ja, diese Halbinsel Krim, die ist im Schwarzen Meer, gehört eigentlich zur Ukraine, aber wir finden es nicht so toll, dass die zur Ukraine gehört, also gehört die jetzt zu uns und hat sie einfach sich selbst einverleibt.
Ja, das hätte ich genau so formuliert, exakt. Genau, und das ist natürlich, also offensichtlich ist es nicht in Ordnung, sondern ein Bruch des Völkerrechts, weil die Grenzen nicht geachtet werden und auch die territoriale Integrität überhaupt nicht. Und das war natürlich auch nichts, womit die Ukraine einverstanden war als Land, auch wenn es vielleicht teilweise in russischen Medien so dargestellt wurde, sondern das ist alles gegen deren Willen passiert. Genau, das war so der Anfang.
Ja, und Russland hat das natürlich auch irgendwie rechtfertigen müssen. Deshalb haben sie dann im März 2014, also direkt nachdem sie die Krim eigentlich eingenommen hatten, ein Referendum, also eine Abstimmung abgehalten und haben die BürgerInnen der Krim gefragt, wollt ihr jetzt eigentlich Mitglied der Russischen Föderation sein? Und das offizielle Ergebnis war dann, dass 96,77% gesagt haben, ja, das wollen wir. Allerdings ist da eben die Frage, okay, ist das jetzt tatsächlich so eine demokratische Abstimmung gewesen? Weil Putin ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er die demokratischsten Wahlen abhält. Und da könnte es auch gut sein, dass vielleicht die ein oder andere Stimme die Seite gewechselt hat.
Ja, eventuell. Genau. Und seitdem, also seit 2014, gibt es dann eigentlich schon Kämpfe im Nordosten der Ukraine zwischen ukrainischen Soldaten und SeparatistInnen, die von Russland ausgerüstet sind.
Was also SeparatistInnen, was ist das eigentlich?
Ja, was ist das eigentlich, Emma?
Das sind SeparatistInnen. Das sind einfach Personen, die eigentlich ukrainische StaatsbürgerInnen sind. Aber die sagen, okay, wir wollen nicht mehr länger Mitglied von der Ukraine sein und deshalb sagen, okay, wir wollen entweder unabhängig werden, aber sie sind in den meisten Fällen sehr russlandnah, also wir wollen uns eigentlich lieber Russland anschließen als zur Ukraine gehören.
Ja, genau. Genau so hätte ich das auch formuliert. Okay. Die SeparatistInnen haben dann auch eigene Wahlen abgehalten und um die Städte Donetsk und Luhansk zur Volksrepubliken ausgerufen, die allerdings international nicht anerkannt sind. Das war erstmal so der Anfang Und dann hat sich das Ganze immer mehr hochgeschaukelt und ist immer eine kleine Eskalationsstufe höher gekommen, als es vorher war. Zum Beispiel hat im September 2015 der ukrainische Sicherheitsrat Russland schon zum Gegner erklärt, also vor knapp 6,5 Jahren ungefähr schon. Und 2018 hat die Ukraine dann das Gebiet, das von den Separatistinnen besetzt ist, als von Russland besetzt eingestuft. Und dann, das war im Januar 2018, und dann im März 2018 begannen, man kann nicht direkt sagen als Reaktion darauf, aber auch nicht wirklich als Gegenreaktion, die Arbeiten an Nord Stream 2. Aber mal, was ist ein Nord Stream 2 eigentlich? Erklär das doch mal, du kannst es immer so gut erklären.
Dankeschön. Ja, Nord Stream 2 ist eine Gaspipeline, die von Russland nach Deutschland geht. Also es gibt eigentlich schon Nord Stream 1, hätte man sich eigentlich denken können, wenn es Nord Stream 2 gibt. Und Nord Stream 1 gibt es schon seit 2011. Und Russland meint aber, okay, wir wollen eigentlich lieber eine neue Pipeline, die nach Deutschland geht, aus dem einfachen Grund, dass Nord Stream 1 durch die Ukraine geht und Russland dementsprechend, wenn sie Gas nach Deutschland oder nach Mitteleuropa liefern wollen, irgendwie immer ein bisschen abhängig von der Ukraine sind, dass sie diese Pipeline nicht einfach cutten. Und aus diesem Grund hat sich dann Russland sehr dafür eingesetzt, dass es eine neue Pipeline gibt und wurde dann auch vor allem durch das Engagement von unserem allerliebsten Ex-Kanzler Gerhard Schröder und auch der jetzigen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sehr unterstützt und wurde dann seit 2018 gebaut.
Nord Stream 2 wurde dann im November 2021 fertiggestellt und eine Inbetriebnahme sollte voraussichtlich im ersten Halbjahr von 2022 fertig sein. Genau, so viel zu dem Thema. Und dann ging es damit weiter, dass, also wir springen jetzt nochmal zurück zum Jahr 2019. Da wurden dann im Juni 2019 in den SeparatistInnen-Gebieten russische Pässe ausgegeben. Also man sieht schon, dass sie sich Russland immer mehr angenähert haben mit kleinen Schritten. Und im Mai 2021, im April 2021, also knapp 2 Jahre später, hat Putin dann schon mit einem militärischen Eingriffen gedroht, weil Separatisten russische Staatsbürger seien, seiner Meinung nach, und durch die Ukraine bedroht werden könnten. Und er hat tatsächlich auch schon im Juni 2021 Russland und die Ukraine als ein Volk gesehen, was ja eigentlich dem widerspricht, was er gerade macht. Und dann, was ist dann passiert?
Kurz, naja, widerspricht dem eigentlich nicht so wirklich, würde ich sagen.
Okay.
Weil er versucht ja, oder das, was er sagt, dass er versucht, ist ja Russland und die Ukraine, das gemeinsame Volk wieder zu vereinen und wieder zu einem Volk zu machen.
Kann man natürlich auch sehr gut mit Krieg überzeugen. Also wenn ich zu dir sage, ich möchte, dass wir uns gut verstehen und ich möchte, dass wir quasi, dass wir gut miteinander auskommen, dann zwinge ich dich am besten dazu. Das ist eine sehr effiziente Methode.
Ja, also er beruft sich damit ja auf die Geschichte von Russland und vor allem auch auf die Sowjetunion. Also er hatte ja schon öfter dann den Zerfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe im 20. Jahrhundert bezeichnet. Und da wird irgendwie sehr häufig deutlich, dass er sich diese Sowjetunion zurückwünscht, vielleicht auch das Zarenreich, das russische Zarenreich zurückwünscht. Und da liegt es dann eigentlich auf der Hand, dann erstmal zu sagen, okay, dann stelle ich doch erstmal die ehemalige Größe der Sowjetunion oder des Zarenreichs wieder her. Und ich denke, dass er das irgendwie damit zum Ausdruck bringen wollte.
Ja, das stimmt, das macht total Sinn. Das ist auch interessant. Also man könnte es vielleicht auch damit verbinden, dass viele Oligarchen die Ukrainer ja als Brudervolk bezeichnen, aber die Argumentation dann umdrehen. Und dass ja eigentlich das ist, was irgendwie auch naheliegender ist, dass man sagt, man kann doch nicht, also wenn man schon in solchen Kategorien denken möchte, mit Volk und Brudervolk und wir sind eine Abstammung und so weiter, die ja sowieso sehr fragwürdig und sehr kritisch sind, aber wenn man sich in diese Argumentation reinversetzt, dann wird es ja eigentlich mehr Sinn machen zu sagen, wir haben die gleiche Abstammung, wir sind quasi das gleiche Volk, es fällt mir schwer, sehr schwer, das auszusprechen, dann führe ich doch nicht Krieg gegen mein eigenes Volk, in Anführungszeichen. Also das macht ja eigentlich keinen Sinn aus so einer Perspektive.
Aber er sagt ja, er will ja eigentlich nicht Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung führen, sondern gegen, also er setzt ja sehr darauf, auch in der russischen Propaganda spielt ja eine große Rolle, dass die Ukraine eigentlich von irgendwelchen oberen Schichten beherrscht werden würde und die ukrainische Bevölkerung dann den russischen SoldatInnen, oder muss ich glaube ich nicht gendern, den russischen Soldaten um den Hals fallen würde, weil sie nur darauf warten, dass Russland sie endlich befreit. Ja. Und ich denke, dass in der russischen Propaganda da eher da die Befreiung im Zentrum steht als ein Krieg oder eine Einnahme von der Ukraine.
Ja, total. Also wenn man nach der Propaganda geht, auf jeden Fall. Es ist immer so ein bisschen die Frage, also zu wie viel Prozent glaubt er selbst das, was er da propagiert oder das, was er da sagt?
Das ist immer die Frage, ja.
Und das kann man, glaube ich, auch nicht beantworten. Aber ja, nee, ist schon echt spannend. Also klar, die Argumentation kann halt irgendwie in beide Richtungen gehen. Ja. Okay, jetzt hatten wir einen kleinen Exkurs.
Also 5 Monate später, nachdem Putin Russland und die Ukraine als ein Volk bezeichnet hat, also im November 2021, hat Russland dann angefangen, an der ukrainischen Grenze Truppen zusammenzuziehen. Insgesamt sprachen Westmächte vor allem der US-Geheimdienst, von ungefähr 150.000 Soldaten, die an der Grenze zusammengezogen werden. Und also das sind schon echt, echt viele. Also da kann man nicht sagen, das ist einfach mal so ein kleines Manöver. Vielleicht ja, so mal die Grenze anschauen. Sondern
passiert.
Das sind halt schon echt viele. Und trotzdem hat dann einen Monat später, also im Dezember 2021, als die Ukraine die Bundesregierung aufgefordert hat, Waffen, vor allem Verteidigungswaffen, in die Ukraine zu liefern also damit die Ukraine sich verteidigen kann, falls Russland einmarschiert, hat die Bundesregierung weiter gesagt, okay, wir liefern nicht in Kriegsgebiete und da wurde die Ukraine mitgezählt, weil sie sich seit 2014, seit der Annexion der Krim, eigentlich im Krieg mit Russland befinden, vor allem auch nachdem 2015 der ukrainische Sicherheitsrat dann Russland offiziell zum Gegner erklärt hat. Und deshalb hat die Bundesregierung dann weiter Waffenlieferungen an die Ukraine blockiert. Und Russland hat aber gleichzeitig gefordert, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten erweitert. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass in den letzten Jahrzehnten die NATO sich immer weiter nach Osten erweitert hat und Russland sagt, dass das eine große Gefahr für die russische Sicherheit ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die NATO eigentlich ein Verteidigungsbündnis ist und ich weiß halt nicht, wieso ein Verteidigungsbündnis wirklich ein Problem für Russland sein sollte, wenn Russland nicht vorhat, irgendwie in die Ostländer ja einzumarschieren. Also da verstehe ich wirklich das Problem von ihm nicht. Aber er hat ja eigentlich gezeigt, dass er es will.
Aber laut seiner Argumentation, laut seinem Gedanken, ist es ja auch kein Angriffskrieg, sondern ein Verteidigungskrieg. Und da ist es dann natürlich ein Problem, wenn man so möchte.
Ja, voll.
Was nicht heißt, dass ich dem zustimme, das möchte ich nochmal betonen. Okay.
Ja, also dann gab es natürlich diplomatische Versuche, den Konflikt zu entschärfen. Vor allem dann Anfang diesen Jahres, also im Januar 2022. Es gab dann echt viele Versuche. Es gab den NATO-Russland-Rat, es gab Treffen von der Organisation für Organisation und Sicherheit. Organisation, okay, das kommt mir irgendwie gerade suspekt vor. Kann sein, dass ich das falsch in mein Dokument geschrieben habe. Aber auf jeden Fall hat sich die OSZE getroffen und versucht da zu vermitteln. Und alles hat irgendwie nicht wirklich dazu beigetragen, dass es wirklich entschärft wurde. Auch im Februar ist es dann weitergegangen mit diplomatischen Versuchen. Also unsere Außenministerin Annalena Baerbock war in der Ukraine, war in Russland. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz war in der Ukraine, war in Russland. Der US-Präsident Joe Biden war in der Ukraine, war in Russland. Aber es ist wirklich
alle haben es versucht.
auch ja. der EU-Ratspräsident und noch Präsident von Frankreich. Also das sind ja bald wieder Wahlen. Also Emmanuel Macron ist nach in die Ukraine und ist nach Frankreich und ist nach Russland gereist. Das kriege ich langsam auch nicht mehr auf die Reihe. Und es wirklich geschafft hat niemand wirklich was. Also die Treffen haben zwar teilweise echt lange gedauert. Also das Treffen zwischen Macron und Putin war 6 Stunden lang. 6 Stunden lang einfach nur die beiden in einem Raum, nicht mal die ÜbersetzerInnen waren im selben Raum. Also die sind dann, also sie haben trotzdem übersetzt, aber sie waren nicht im selben Raum. Und 6 Stunden ist schon echt eine lange Zeit für so Gespräche im Vergleich. Ja. Also Olaf Scholz hat 4 Stunden mit ihm geredet, wobei man dazu sagen muss, dass Putin schon auch eine Zeit lang in, ich glaube, Berlin gelebt hat oder auf jeden Fall in Deutschland gelebt hat und dementsprechend relativ flüssig Deutsch spricht. Also dass da die BesetzerInnen nochmal wegfallen, das natürlich dann auch nochmal Zeit spart. Aber 6 Stunden ist schon eine echt, echt lange Zeit. Und trotzdem gab es nicht wirklich eine Entschärfung, beziehungsweise es schien so, als gäbe es eine. Zumindest hat dann einen Tag, ich glaube einen Tag nachdem Olaf Scholz da war, hat Russland gesagt, okay, sie ziehen die Truppen ab. Jeder hat sich irgendwie gefreut. Saskia Esken hat getwittert, dass die deutsche Bundesregierung Erfolg zeigt und so große Erfolge hat. Allerdings hat niemand irgendwie gesehen, dass die Truppen wirklich abgezogen werden. Und jeder war so, okay, wieso sagen Sie, dass die Truppen abgezogen werden, wenn aber dann trotzdem so aussieht, als würden die Truppen weiter vor Ort bleiben. Weiß man tatsächlich auch jetzt immer noch nicht wirklich. Aber ja.
Ja. Ja, aber und dann ist es wirklich eskaliert, kann man sagen.
Am 15.02. gab es das Treffen zwischen Scholz und Putin. Und Scholz hat Putin vor erheblichen Konsequenzen bei einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Und am selben Tag hat aber das russische Parlament, muss man dazu sagen, es ist zwar in der Theorie ein Parlament, in der Praxis wird es aber sehr von Putin gesteuert. Das heißt, das russische Parlament hat Putin aufgefordert, das ist eigentlich gleichbedeutend mit Putin hat Putin aufgefordert, die Separatistinnengebiete als eigenständige Volksrepubliken anzuerkennen. Als Reaktion darauf gab es dann am nächsten Tag, also am 16.02., eine Entsendung weiterer NATO-Kampftruppen in östliches Bündnisgebiet. Das heißt, nicht in die Ukraine, aber an die Westgrenze der Ukraine. Und dann ist ein paar Tage lang nichts passiert, bis zum 19.02., als ziemlich viele Länder angefangen haben, ihre StaatsbürgerInnen aufzufordern, dringend aufzufordern, die Ukraine zu verlassen, unter anderem auch die Bundesrepublik. Und dann 2 Tage später, also am 21.02., hat Putin tatsächlich die SeparatistInnen-Gebiete anerkannt und am nächsten Tag auch die Staatsduma.
Ja, und das war ja eigentlich so der Clou ein bisschen, dadurch, dass die Separatistengebiete anerkannt sind, können sie ja auch um Hilfe bitten, wenn sie sich angegriffen fühlen. Und komischerweise ist dann das auch am Tag darauf, glaube ich, schon passiert, dass die Separatistengebiete oder die Separatisten nach militärischer Hilfe gefragt haben, um Putin damit einen Grund hatte zu sagen, ah ja, schaut, ich mache das nicht, weil ich das möchte, sondern ich mache das, weil ich darum gebeten werde. Und dann bin ich natürlich so nett und helfe denen auch, wenn sie mich darum bitten. Ja, obwohl das natürlich eine einzige große Farce ist.
Genau, ja. Dann am 22.02., also direkt nachdem Putin die Truppen in die Separatistengebiete entsendet hatte, haben die USA und die EU Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt, vor allem allerdings gegen Banken, Geschäftsleute und EntscheidungsträgerInnen, die Putin irgendwie nahestehen und auch unterstützen. Und am nächsten Tag, also am 23.02., zwei Tage nachdem Putin die SeparatistInnen-Gebiete anerkannt hatte, hat der ukrainische Sicherheitsrat den Ausnahmezustand ausgerufen. Und dann am nächsten Tag schon hat Russland eine Invasion auf die Ukraine gestartet. Also nicht nur auf die, nicht nur Truppen in die SeparatistInnen-Gebiete entsandt, sondern tatsächlich auch auf den Rest der Ukraine, die also außerhalb dieser Gebiete gestartet, irgendwie Truppen reinzusenden und die Ukraine einzunehmen. Und dann sind sie auch immer weiter vorgestoßen. Und seit dem 26.02. Greift jetzt Russland Kiew an, also die Hauptstadt von der Ukraine. Es gibt unter anderem Bombenangriffe und es ist alles ziemlich, ziemlich krass. Und bisher, also Stand jetzt 2.3.2022, wo wir es aufnehmen, 10:30, ist Kiew noch nicht gefallen. Es ist eine Frage der Zeit, oder viele sagen, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es eingenommen wird. Die Ukraine sagt, wir werden unsere Waffen nicht niederlegen, wir werden bis zum Schluss kämpfen. Ja, am 27.02., also am Tag, nachdem Russland Kiew angefangen hat anzugreifen, wurde dann die zweitgrößte Stadt Charkiw eingenommen. Am selben Tag sind dann noch Delegationen von der Ukraine und Russland an der belarussischen und ukrainischen Grenze zusammengekommen für Friedensverhandlungen. Die waren dann aber insgesamt ziemlich erfolglos. Heute haben dann nochmal neue begonnen. Wir wissen da jetzt noch nicht, wie die ausgegangen sind, aber wahrscheinlich auch nicht so gut bisher.
Total, was vor allem daran liegt, also nicht, weil die Ukraine Russland nicht entgegenkommen würde, sondern weil die Bedingungen von Russland einfach so irre sind. Also wenn man sich das durchliest, Russland möchte, dass die Ukraine komplett demilitarisiert wird, was natürlich in so einem Zustand, wie gerade ist, also dass Russland die Ukraine angreift und dann fordert, dass die Ukraine sich vollständig entmilitarisiert, damit von der Ukraine keine Gefahr mehr ausgeht, also damit sie komplett wehrlos sind. Das ist ja, also darauf einzugehen, das ist ja gar nicht möglich. Und ich glaube, das ist Putin auch klar, dass es Bedingungen sind, die einfach nicht erfüllt werden können. Und gleichzeitig, das fand ich auch sehr interessant, als ich das durchgelesen habe, fordert er ja eine Entnazifizierung von der Ukraine als Bedingung für Frieden, wo eigentlich niemandem so wirklich klar ist, was damit gemeint ist, mit dieser Entnazifizierung. Zum Beispiel der Präsident, der ist selbst jüdisch und seine Familie hat den Holocaust miterlebt und da ist es sehr, ja, fast schon, nicht nur fast schon, eigentlich schon sehr zynisch zu sagen, ich fordere eine Entnazifizierung.
Kurz aber noch zu dem Argument, also ich gebe dir voll recht, dass das Argument, dass die Ukraine entnazifiziert werden müsste, natürlich komplett aus der Luft gegriffen ist. Aber so das Argument, ja, der Präsident ist jüdisch, also kann irgendwie nicht antisemitisch sein zum Beispiel, stimmt so, denke ich, nicht. Allein wenn man sich Alice Weidel ansieht, die genauso in einer LGBTQIA-feindlichen Partei ist. Oder auch Eric Zemmour, er kandidiert für die Präsidentschaftswahl in Frankreich und ist so der Kandidat für alle, denen Marine Le Pen, also die rechtsextreme Kandidatin, noch nicht rechtsextrem genug ist. Und auch er ist jüdisch. Also man kann auch irgendwie einer Minderheit angehören und trotzdem gegen diese Minderheit hetzen. Ich finde, es macht keinen Sinn, aber es passiert leider trotzdem.
Ja, das stimmt. Okay, ja, da hast du recht.
Aber naja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen.
Ja, wir waren bei den Friedensverhandlungen, die an Russland gescheitert sind, nicht an der Ukraine, beziehungsweise an den russischen Bedingungen. Und was ist als nächstes passiert?
Noch am selben Tag hat die EU beschlossen, dass sie die Ukraine mit Waffen und Ausrüstung im Wert von 500 Millionen Euro unterstützen wollen, inklusive auch Kampfjets. Und die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen.
Ja, Das ist natürlich immer die Frage, wie schnell sowas geht. Also ich glaube, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Im Normalfall kann es schon mal 10 bis 15 Jahre dauern, bis ein Land dann wirklich der EU beitreten kann. Aber von der Leyen hat selbst gesagt, das ist eine Ausnahmesituation. Und in so einer Ausnahmesituation können auch mal andere Maßstäbe angelegt werden. Und es geht ja gleichzeitig auch darum, dass es eher also nicht nur, aber eher ein Symbol ist, um die Unterstützung zu zeigen.
Dann am nächsten Tag, also vorgestern, am 28.02., hat die Schweiz die Sanktionen der EU vollumfänglich übernommen. Also geht jetzt auch gegen russische EntscheidungsträgerInnen und teilweise auch OligarchInnen vor. Oder Oligarchen, ich glaube, das muss man auch nicht ändern. Ist schon so drin bei mir, teilweise. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass die Schweiz, die ja eigentlich dafür bekannt ist, dass sie nie irgendwie zu irgendwas oder dass sie eigentlich immer versucht, neutral zu sein, auch wenn sie es manchmal mehr und manchmal weniger sind, dass sie so harte Sanktionen übernehmen, ist, denke ich, schon ein ziemlich deutliches Zeichen.
Ja.
Und auch die Türkei hat Kriegsschiffen von Russland verboten, die Meerengen Bosporus und Dardanellen zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer zu durchfahren und versucht so auch ein bisschen Zeit für die Ukraine zu gewinnen.
Und was denn gestern passiert ist, also am 1.3., haben wahrscheinlich auch viele von euch diese wahnsinnigen Bilder von dem russischen Konvoi aus Panzern gesehen, mit 64 Kilometer Länge, der sich auf Kiew zubewegt. Genau, das ist jetzt der letzte Stand, die jüngste Entwicklung, zumindest soweit wir das gerade auf dem Schirm haben. Da passiert natürlich stündlich Neues, aber das war jetzt mal unser kleiner Ritt durch die Geschichte seit 2014, was eigentlich alles zwischen Ukraine und Russland passiert ist und wie es gerade zu der jetzigen Situation kommen konnte. Genau, so viel dazu. Und dann, das haben wir schon so ein bisschen angesprochen, gab es natürlich auch von den westlichen Staaten einige Reaktionen, viele Reaktionen, eine ganze Reihe davon. Was waren da zum Beispiel dabei?
Ja, also es gab einen Ausschluss aus dem SWIFT-System von Russland. Jetzt muss man erstmal fragen, was ist eigentlich das SWIFT-System?
Ja, das hört man zwar sehr oft zur Zeit, aber ich glaube, man weiß oft nicht ganz so genau, was es wirklich bedeutet.
Ja, also das SWIFT-System, das steht für die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ist eine Organisation, die ein besonders sicheres Telekommunikationsnetz betreibt, das insbesondere von 11.000 Banken weltweit genutzt wird. Also es ist eigentlich so ein Bankensystem, würde ich mal zusammenfassen, vor allem. Und da wurden 7 russische Banken aus diesem SWIFT-System ausgeschlossen. Und also es hat schon ziemlich weitreichende Folgen für Russland. Und ich denke, also es klingt jetzt eigentlich erstmal so, ja, dann kriegen halt ein paar Banken ein bisschen weniger Geld. Aber das betrifft eigentlich alle Menschen, die in Russland leben und also wirklich alle Menschen.
Genau. Und ich glaube, deswegen wurde auch die Bargeldausgabe in Russland schon beschränkt auf eine bestimmte Summe, weil nicht mehr genügend Bargeld zur Verfügung steht. Macht das
Genau,
Sinn?
no,
Ja, okay. Genau, das war der eine Punkt. Und dann gab es aber auch noch viele, viele Sanktionen mehr. Zum Beispiel, wenn man sich den Bereich Energie anschaut, wurde beschlossen, dass es keinen Export mehr von Gütern für Ölveredelung geben soll. Dazu muss man wissen, dass einer der Gründe, warum westlichere Länder vielleicht so ein bisschen von Russland abhängig sind oder sein könnten, dass Öl ist und vor allem auch Gas. Und mit der Sanktion verfolgt man das Ziel, dass man die Modernisierung der Ölveredelung verhindert und damit auch Russlands, ja, jetzt nicht allzu große, aber schon auch bestehende wirtschaftliche Macht schwächt. Genau.
jetzt muss man vielleicht dazu sagen, oder jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, wenn die EU oder wenn westliche Länder Sanktionen gegen Russland bringen, könnte dann Russland nicht einfach auch sagen, okay, wir liefern gar kein Öl und Gas mehr an euch. Und ja, das könnten sie tatsächlich machen. Allerdings gab es da sehr deutliche Statements auch von unserem Energie- und oder von unserem Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, der meinte, wenn Russland diese Versorgung kappt, dann wird diese nie wieder aufgebaut werden. Und also man versucht da irgendwie unabhängig davon zu werden und das ohne irgendwie Blackouts zu riskieren, aber dazu kommen wir später nochmal.
Genau. Dann gab es auch noch Sanktionen im Bereich Verkehr. Zum Beispiel wird der Ausfuhr von Gütern und Technologien für die Luft- und Raumfahrt zurzeit behindert. Natürlich auch mit dem Ziel, dass Russland militärisch in der Luftfahrt sehr geschwächt wird. Dann gab es zum Beispiel noch bei Medien die Sanktion, dass offensichtlich, aber natürlich auch sehr wirkungsvoll, russische Staatsmedien wie zum Beispiel Russia Today und Sputnik in Deutschland verboten wurden und nicht mehr senden dürfen. Und was auch sehr interessant ist, das Vermögen von Oligarchinnen, ich gendere es jetzt mal trotzdem, in der EU eingefroren wurde und dass diese nicht mehr darauf zugreifen können. Das ist jetzt mal das, was so von staatlicher Seite beschlossen wurde. Und dann haben sich auch noch verschiedene Unternehmen einfach privat dazu entschieden, Russland nicht mehr zu beliefern. Das ist zum Beispiel, oh, jetzt machen wir ein bisschen Werbung, ne? Dürfen wir das? Ich glaube, es ist
Ich glaube,
okay.
das dürfen wir.
Also zum Beispiel Nike, DHL, Apple, VW, Playmobil. Das klingt erstmal ein bisschen banal, aber die Hoffnung ist, dass dadurch auch bei nicht so politisch interessierten Menschen in Russland, die sich vielleicht nicht so wirklich kritisch mit Russland beschäftigen und vielleicht auch gar nicht wirklich politisch beschäftigen, dass denen auffällt, dass etwas nicht stimmt in Anführungszeichen. Also, dass sie auf normale Produkte, die eigentlich immer zur Verfügung stehen und die sie eigentlich immer haben, nicht mehr zugreifen können. Die Frage ist natürlich, ob sie dann die richtigen Rückschlüsse ziehen, dass Russland gerade was falsch macht und nicht der Westen, oder ob sie sich denken, dass es wieder was macht, was der Westen gegen Russland macht. Das ist natürlich die Frage. Aber zumindest kommt es bei ihnen auch mal an. Und das ist schon mal ein guter erster Schritt.
Ich habe, also es gibt noch weitere Unternehmen, die, ich will jetzt nicht sagen, Russland nicht mehr beliefern, aber die ja, einfach gegen Russland vorgehen. Und zwar auch unter anderem, dass die Porno-Website Pornhub hat angefangen, russische IP-Adressen nicht mehr auf ihre Website zu lassen.
Das wusste ich gar
Und
nicht. Wo ist denn die Info her?
Ja, von Twitter tatsächlich.
Ah.
Und auch sogar die Taliban haben angefangen, Russland stark dafür zu kritisieren, was sie machen.
Ja,
Und
stimmt. Das ist ja auch so ein Paradox, dass die Taliban Frieden fordert von einem Land. Das ist ja, also dann hat man es wirklich geschafft, im negativen Sinne.
das muss man auch erstmal schaffen. Pornhub, die Taliban und die USA gegen und auch die Schweiz gegen sich aufzubringen.
Ja, das
Also.
stimmt. Das ist schon eine sehr interessante Mischung an Menschen, die ein Ziel verfolgen. Ja.
Ja, aber jetzt stellt sich eigentlich mal die Frage, hat das eigentlich irgendwie einen Einfluss auf die russische Bevölkerung, dass so viele Unternehmen sagen, ja, wir liefern jetzt nicht mehr nach Russland. Also wie steht da eigentlich die russische Bevölkerung dazu?
Das ist eine gute Frage. Es ist sehr gespalten. Also es gab natürlich in größeren Städten wie zum Beispiel Moskau und Sankt Petersburg, da gab es schon einige Proteste, die auch ziemlich krass abgelaufen sind. Also dort wurden allein von Donnerstag bis Montag circa 7.000 Menschen festgenommen wegen den Protesten. Die meisten kamen dann zwar wieder frei für ein Bußgeld, manche mussten auch zwischen 17 und 25 Tage in Haft. Also es gab auf jeden Fall Proteste. Es gab zum Beispiel auch offene Briefe von russischen Oligarchen. Wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass sie durch die finanziellen Sanktionen der EU ihr Vermögen in Gefahr sehen und auch die Auswirkungen von Sanktionen spüren. Aber das ist interessant, weil es ja eigentlich sehr, sehr mächtige russische Menschen sind, die normalerweise hinter Putin stehen und die ihn unter normalen Umständen nie öffentlich kritisieren würden. Und genau das passiert gerade und das zeigt nochmal, wie, ja, wie krass das alles ist.
Ja, und die auch seine Politik mitfinanzieren, also auf die er eigentlich angewiesen ist.
Genau. Das ist die eine Seite und dann gibt es noch die andere Seite. Also man kann sagen, es ist 50-50 und 50% der Russinnen unterstützen anscheinend das militärische Vorgehen von Putin. Wobei das natürlich auch daran liegt, dass sie durch die russische Propaganda einfach ein sehr falsches Bild von der Lage haben.
Wobei natürlich auch die Frage ist, woher kommt eigentlich die Zahl der 50%? Also man kann ja schlecht irgendwie einfach nach Russland gehen und fragen, jo, was haltet ihr davon? Das heißt, man ist irgendwie darauf angewiesen, dass irgendwie russische Medien dazu was machen und russische Institute. Und da ist natürlich auch die Frage, wie unabhängig sind die jetzt eigentlich? Und wurden da vielleicht die Zahlen um ein oder zwei Stimmen vielleicht manipuliert?
Ja, das stimmt. Ja, genau. Und genau, wenn wir jetzt unseren Blickwinkel von Russland mal wegbewegen und auf die Ukraine schauen, dann fand ich es sehr interessant. Also man sieht natürlich Massen an Menschen, die gerade aus der Ukraine fliehen, zu Recht, und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Mit einer Ausnahme, und zwar sind das Männer im wehrfähigen Alter. Die werden quasi an der Ausreise aus der Ukraine gehindert, um die Ukraine zu verteidigen. Und das fand ich, also muss ich ehrlich sagen, das hat mich ziemlich geschockt, als ich das gehört habe. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, wie das Kriegsrecht oder das Verteidigungsrecht eigentlich in Deutschland wäre. Und da gibt es gerade wieder von Seiten der CSU die Forderung, dass keine Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, aber ein freiwilliges, verpflichtendes Ja. Und, fand ich auch sehr interessant, in Deutschland ist die Wehrpflicht zurzeit nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Und im Verteidigungsfall müsste, also der Verteidigungsfall, der müsste erstmal vom Bundestag beschlossen werden mit einer Zweidrittelmehrheit. Dann muss der Bundesrat mit absoluter Mehrheit zustimmen und das Gesetz müsste dann auch noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden. Und wenn man dann aber diesen Verteidigungsfall hätte, der dann eintritt, dann würde der Paragraph 1 des Wehrpflichtgesetzes greifen. Ich hoffe, ich zitiere jetzt gerade richtig, dass alle Männer ab dem 18. Lebensjahr, die, ich zitiere, Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, eben das Land verteidigen müssten und eingezogen werden würden. Und man könnte diesen Kriegsdienst an der Waffe aber auch verweigern mit einer schriftlichen Erklärung. Genau. Das heißt, aber man müsste erstmal müsste man zur Verfügung stehen.
Ja, und das heißt dann, dass man irgendwie diesen bekannten Zivildienst leisten müsste.
Ja, genau. Und in der Ukraine ist es aktuell nochmal ein bisschen extremer. Wie schon gesagt, dürfen Männer im wehrfähigen Alter nicht die Ukraine verlassen, nicht ausreisen. Und das finde ich sehr interessant. Da kann man dann auch noch ein paar weiterführende Fragen mit rein interpretieren und assoziieren. Also ich habe mir dann gedacht, mit welcher Berechtigung? Also klar, das sind Menschen, die sind wahrscheinlich in der Ukraine geboren oder auch nicht, leben auf jeden Fall schon länger in der Ukraine und werden jetzt aber gezwungen, dieses Land zu verteidigen, obwohl sie das vielleicht gar nicht möchten und obwohl sie diesem Land gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Findest du das moralisch richtig?
Also ich finde es sehr schwierig, irgendwie Personen daran zu hindern, aus dem Land auszureisen. Vor allem, weil es auch Berichte von Transfrauen gibt, zum Beispiel, die an der Grenze sind und nicht die Grenze überqueren dürfen, ja, weil in dem Ausweis noch männlich steht. Und aber ganz generell gesprochen finde ich es irgendwie sehr schwierig. Also ich verstehe voll den Gedanken, der dahinter steckt, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt die Ukraine verteidigen, aber ich denke, dass es nicht, also ich finde es sehr, sehr schwierig.
Ja, ich eben auch. Und vor allem, wenn man sich überlegt, was ist denn eine Nation oder was ist ein Land überhaupt? Klar, das hat ein hoffentlich funktionierendes Staatssystem, das hat ein Rechtsprechungssystem und so weiter, aber eigentlich sind das ja alles mehr oder weniger, klar, man hat eine kulturelle Abstammung und vielleicht auch eine sprachliche Gemeinsamkeit und so weiter, aber eigentlich sind diese Grenzen, die sind ja alle sehr, sehr subjektiv und willkürlich. Also die hätte man auch 50 Kilometer woanders ziehen können. So. Also es ist nicht gegeben, dass diese Grenzen so bestehen. Und
wobei man dann ja auch argumentieren kann, ja, dann macht es ja eigentlich voll Sinn, dass Russland die Ukraine einnimmt, weil
Dann finde ich, da macht es gar keinen Sinn. Weil wenn man sich überlegen würde, man hätte überhaupt keine Grenzen, also nur mal so als Gedankenspiel, was hättest du denn noch für einen Grund, überhaupt ein anderes Land gibt es ja gar nicht mehr, überhaupt andere Menschen anzugreifen? Dann wären es vielleicht andere Unterschiede. Aber das ist auch so ein Gedanke, den ich da hatte. Wäre das eine Möglichkeit, wenn man jetzt sich einfach mal überlegt, ganz utopisch, man schafft einfach alle Grenzen ab und man hat ein großes Parlament, das alles regiert. Glaubst du, es wäre dann unwahrscheinlicher, dass es Krieg gibt?
Denke, dass ich tatsächlich schon, aber ich denke, dass es dann irgendwie trotzdem einfach, also ich weiß es gar nicht. Das ist eine gute Frage.
Ich habe
Trifft
dich
mich
gerade so
auch
ein bisschen
sehr.
ins kalte Wasser geschmissen.
Das stimmt, ja.
Tut mir leid.
Das ist eine sehr gute Frage. Müsste ich länger drüber nachdenken, werde ich glaube ich auch noch. Du hast die Frage gestellt, du hast wahrscheinlich schon länger drüber nachgedacht. Denkst du, dass es weniger Gewalt geben würde?
Ich weiß es nicht. Man verliert sich dann auch so ein bisschen in den Gedanken, wenn man so viel darüber nachdenkt. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich glaube, irgendeinen Vorwand würde man wahrscheinlich immer finden, warum man gerade etwas gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen hat oder warum es wichtig ist, dass man jetzt seine eigenen Interessen gegenüber einer Gruppe vertritt, obwohl das vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Und ich glaube, es hängt dann sehr davon ab, was es insgesamt für eine Umgebung gibt oder wie Menschen sozialisiert sind. Also wenn die Sozialisierung einfach insgesamt so wäre, dass es normal ist, dass Menschen pazifistischer sind und dass Waffengewalt sehr, sehr krass ist, was es natürlich auch ist, aber dass das so der Konsens wäre, der Meinungskonsens, dann würden diese Auslöser für Kriege, negative Emotionen, wie auch immer, trotzdem noch bestehen. Aber sie würden sich nicht mehr so umwandeln, dass es dann wirklich Krieg geben würde. Also ich glaube, das hängt nur von vielen anderen Faktoren ab. Da kann man wahrscheinlich auch tausend verschiedene Szenarien konstruieren. Aber ich glaube, es wäre schon mal so, ja, ein kleiner erster Schritt in die Richtung. Ist natürlich auch die Frage, wie man das dann organisieren würde, also mit welchen Strukturen, mit welchen Verwaltungsstrukturen. Ja, im Detail habe ich das auch noch nicht durchdacht, aber ich finde das Gedankenspiel auf jeden Fall sehr spannend.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich denke auf jeden Fall, dass dass weniger Menschen, also dass es zwar vielleicht noch Kriege geben würde, vielleicht auch in der dieselbe Anzahl von Kriegen, aber dass weniger Menschen darin verwickelt sind. Weil wenn ich jetzt einfach es mal an Russland und Ukraine festmache, gibt es ja viele russische Soldaten, die dazu gezwungen werden, an diesem Krieg teilzunehmen, obwohl sie es nicht wollen. Und dass die dann sonst einfach sagen würden, okay, nee, mache ich jetzt nicht mit. Wenn sie nicht von diesem russischen Land, von der russischen Föderation dazu gezwungen werden würden.
Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann zurück von unserem kleinen Gedankenexperiment zu der konkreten Situation an den Grenzen, an der ukrainischen Grenze vor allem. Da haben wir gerade klar die Situation, dass viele Menschen flüchten und viele werden von den Nachbarländern auch mit sehr offenen Armen empfangen. Aber selbst da gibt es Unterschiede. Was ist denn da das Problem, Emma?
Ja, also es gibt viele Menschen in der Ukraine, die nicht weiß sind und die dann von den Ländern, vor allem Länder wie Polen oder so, nicht wirklich gut empfangen werden und teilweise auch an der Ausreise aus der Ukraine gehindert wurden.
Ja.
Und dass dann viele Länder wie unter anderem Polen, vor allem Polen, dann sagen, ja, wir wollen nur weiße Flüchtende aufnehmen. Wir wollen einfach so die Argumentation, originale, keine Ahnung, wirkliche Ukraine aufnehmen und keine Menschen, die aus einem anderen Land geflohen sind in die Ukraine und jetzt erst weiter flüchten.
Ja, das stimmt total. Also gerade bei Polen finde ich das sehr spannend, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Die haben ja eigentlich eine sehr rigorose Politik betrieben mit Geflüchteten. Also hatten kein wirkliches Interesse daran, Geflüchtete aufzunehmen. Und Polen, vom Polen kam jetzt in den letzten Tagen mal das Zitat, also es ist nicht wörtlich zitiert, es ist sinngemäß, die Antwort auf die Frage, ob sie das denn alles schaffen oder wie viele Menschen sie aufnehmen können. Und darauf war dann die Antwort, die Frage ist nicht, wie viele sie aufnehmen können, sondern es ist einfach notwendig und es muss gemacht werden und es wird jeder aufgenommen, der irgendwie Obdach braucht und Hilfe braucht. Und das ist schon ein totaler Kurswechsel, was natürlich sehr, sehr gut ist in der jetzigen Situation. Also das möchte ich, um Gottes Willen, das möchte ich gar nicht kritisieren, aber es ist natürlich auffällig, dass es schon ein Unterschied zum Verhalten in den letzten Jahren ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch interessant. Also das bei Menschen aus der Ukraine ein ganz anderer Maßstab angelegt wird, wie zum Beispiel bei Menschen aus Syrien oder Menschen, die vielleicht optisch Menschen aus Polen nicht ganz so ähneln. Also ja, ist interessant vielleicht zu überlegen, woran das psychologisch liegen könnte.
Wobei man da auch die Frage stellen muss, wie sieht denn eigentlich ein Pole aus? Also,
ja, total.
Also es gibt hier kein, also ja. Auch Polen ist ja, ist ja noch ein diverses Land. Es gibt in Polen fast noch People of Color. Es gibt in, also, ja, es, aber es gibt einfach noch diesen Rassismus in Polen,
ja.
Von Menschen, die sagen, ja, Polen ist ein weißes Land und nur weiße Menschen gehören wirklich zu Polen. Also so deren Argumentation.
Ja.
Und die sich dann jetzt mit Menschen aus der Ukraine besser identifizieren können als mit Menschen aus zum Beispiel Syrien.
Ja, das stimmt. Das ist gut, dass du es nochmal klarstellst. Ja. Genau. Also das sind ein paar interessante Punkte, die man in dem Kontext auch nochmal überlegen kann.
Genau. Aber nicht nur Menschen in Polen haben irgendwie zurzeit eine sehr interessante Meinung, sondern auch Sacha Wagenknecht. Das war doch jetzt mal eine geniale Überleitung.
Das war eine super Überleitung.
Ja, was ist denn eigentlich los mit Sacha Wagenknecht?
Das frage ich mich auch. Kannst du es mir erklären? Ich verstehe es nämlich nicht wirklich.
Ja, ich verstehe es tatsächlich auch nicht so wirklich, was sie sich teilweise denkt, weil sie hat am Abend bevor oder am Tag bevor Russland in die Ukraine die Invasion gestartet hat, hat sie noch bei Markus Lanz versichert, ich glaube, dass Markus Lanz war, nagelt mich nicht drauf fest, dass Russland überhaupt kein Motiv dazu hätte, in die Ukraine einzumarschieren und dass das auf keinen Fall passieren würde. Und auch jetzt tut sie irgendwie so, als wäre sie immer noch voll im Recht und als hätte sie keine Ahnung, ich finde es irgendwie sehr weird, was sie macht. Einfach, ja. Dass sie sich nicht eingesteht, okay, ich habe da Bullshit gelabert, das war halt einfach sachlich falsch und ich finde es alles irgendwie sehr skurril und sie sagt ja, eigentlich ist der Westen schuld und die NATO und die NATO hätte Russland eingekreist, wo ich mich frage, okay, hat sie mal einen Blick auf eine Landkarte geworfen, aber...
Ja, das stimmt. Ja, ja, aber, ist echt, echt spannend.
Aber Sacha Wagenknecht steht da ja auch nicht allein da mit der Meinung, sondern wir haben es schon angesprochen, der Ex-Kanzler Schröder, der Russland generell sehr nahe steht, ist da auch mit aufgesprungen, Teile der SPD auch, vor allem auch zum Beispiel Rolf Mützenich, aber... Okay. Aber auch eine andere Partei aus einem ganz anderen Lager.
Die wir eigentlich normalerweise nicht vergleichen möchten, aber gerade in der Hinsicht irgendwie die gleiche Meinung haben oder eine ähnliche Meinung.
Ja, genau, das ist die AfD. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum sind sich da jetzt eigentlich Linke und AfD so einig? Und ich denke, wenn man die Frage anzieht, dann hat das... Also bei der Linken, denke ich, rührt es davon, dass man einfach so noch aus der Geschichte der SED und auch der Sowjetunion noch so ein bisschen sich verbunden fühlt, zumindest Teile der Linken. Und deshalb Russland nicht wirklich, so wirklich kritisieren wollen, weil sie Russland als Nachfolger der Sowjetunion sehen. und teilweise auch gleichbedeutend mit der Sowjetunion. Und bei der AfD, denke ich, lässt sich ganz einfach beantworten. Also sie werden aus Russland finanziert und also es hat schon etliche Skandale gegeben mit der AfD und Finanzierung aus Russland, auch Versuchen von Wahlmanipulation aus Russland und dass da einfach die ideologische Nähe besteht.
Ja, also wir haben uns jetzt angeschaut, wie es überhaupt zu gekommen ist, was es neben dem Krieg noch alles für Probleme gibt und für Fragen, die man da diskutieren kann. Das war eine ganze Menge. Und kann man jetzt irgendeine Prognose abgeben? Kann man irgendwie sagen, wie die nächsten Wochen, Monate verlaufen werden?
Ja, ich wünschte, ich könnte es. Ich fürchte nur, ich
Ich
kann es
glaube,
nicht.
du hättest sehr, sehr viele Menschen, die unbedingt mit dir sprechen wollen würden.
Glaube ich auch. Aber wenn ich jetzt, also ich, man muss dazu sagen, ich bin keine Expertin für Außenpolitik. Es ist einfach nur so, das, was ich denke, was passieren könnte, in Anbetracht dessen, was bisher passiert ist. Und ich denke, dass Russland auf jeden Fall weiter versuchen wird, die Ukraine einzunehmen. Ich denke tatsächlich auch leider, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Kiew eingenommen wird. Aber ich denke, dass Russland es nicht wirklich schaffen wird, die Ukraine zu halten. Einfach aus dem Grund, dass die ukrainische Bevölkerung so extrem gegen Putin aufgebracht wurde.
Ja.
Also ich meine, es hat ja auch Gründe, dass die Ukraine eigentlich der NATO beitreten will. Es liegt ja nicht daran, dass Putin einfach so ein netter Nachbar ist. Also ich denke, dass Putin nicht wirklich glücklich werden wird mit der Ukraine und dass er sie langfristig nicht halten können wird. Aber dass es kurzfristig auf jeden Fall für die Menschen, die jetzt noch in der Ukraine sind, auf jeden Fall ziemlich scheiße und ziemlich, ziemlich hart wird. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich würde dir eigentlich in allen Punkten zustimmen. Ich bin selbst überhaupt keine Expertin für Außenpolitik. Da gibt es Themen, von denen habe ich weit mehr Ahnung. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen, also man kann es eigentlich nicht sagen. Das sind alles nur Prognosen. Und also selbst die Invasion der Ukraine, das hat man ja eigentlich nicht für möglich gehalten, dass es passiert. Und deswegen fühle ich mich sehr unsicher dabei, irgendeine feste Prognose abzugeben, wie die nächsten Wochen ausschauen könnten, weil ich das Gefühl habe, es könnte irgendwie, es sind so irrationale Handlungen, das kann man gar nicht wirklich prognostizieren. Aber ich glaube am ehesten auch, dass es in die Richtung läuft, die du beschrieben hast. Ja.
Aber ich glaube, jetzt wären wir auch so gut wie am Ende angekommen. Wir wollten eigentlich noch eine kleine Diskussion zur Energie machen, aber ich denke, das sollen wir? Okay. Ich glaube, das ersparen wir euch jetzt mal. Wenn ihr aber euch da noch weiter informieren wollt, dann schaut einfach mal bei der Lage der Nation vorbei. Die machen immer mega gute Aufklärung auch in Bezug auf Energiepolitik.
Total.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wie kann ich jetzt eigentlich Menschen aus der Ukraine helfen? Dann gibt es eine ganz leicht einfache Möglichkeit. Und zwar werden gerade ganz, ganz dringend Spenden gesucht. Und zwar schaut da einfach mal bei oder fragt vielleicht mal bei Jugendorganisationen bei euch in der Nähe nach, ob sie wissen, wo irgendwas gesucht wird. Vielleicht seht ihr da auch selber irgendwie Aufrufe dazu. Aber von verschiedenen Organisationen wird ziemlich viel Zeug gesucht, vor allem auch haltbares Essen und Hygiene. Sorry, es ist halt nicht so mein Tag, aber alles, was man irgendwie zur Hygiene braucht. Und also gibt es sehr detaillierte Listen, was eigentlich gebraucht wird. Fragt am besten mal bei vielleicht Jugendorganisationen, Parteien etc. bei euch in der Nähe nach, ob da irgendwas gebraucht wird. Und falls es bei euch noch nichts gibt, könnt ihr auch was organisieren. Falls ihr da irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Und zwar an
Sehr gerne.
podcast@parlament.eu. Da könnt ihr auch irgendwie, wenn ihr Feedback, Anregungen, Wünsche, Blumensträuße, was weiß ich habt, dann schreibt uns gerne eine Mail.
Schokolade. Wir nehmen auch sehr, sehr gerne Schokolade.
Sehr gerne. dann schreibt sehr, sehr gerne an podcast@parlament.eu. Und dann wären wir jetzt auch schon am Ende angelangt.
Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung, und zwar eine direkte Adresse, wie man vielleicht spenden kann, bevor man da groß googeln muss. Und zwar könnt ihr einfach spendenkonto-nothilfe.de eintippen, googeln, und dann kommt ihr direkt auf eine Seite, wo ihr auswählen könnt, wofür ihr spenden möchtet und wie viel. Und dann ist das alles ganz easy und ohne große bürokratische Umstände. Genau. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ich habe auch nicht mehr wirklich was zu sagen. Aber ich wünsche euch noch, euch da draußen noch einen ganz, ganz schönen Abend oder einen ganz, ganz schönen Vormittag, oder ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit ihr das hört. Also ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, und wir sehen uns bald wieder.
Ja, von mir auch eine gute Nacht, und freue mich, dass ihr es bis ans Ende geschafft habt.
Vielleicht schaffen wir es auch, dieses Jahr nochmal eine Folge aufzunehmen. Ja.
Das wäre natürlich was, eventuell. Nein, wir planen natürlich, dass wir wieder regelmäßige Folgen aufnehmen und dass ihr wieder regelmäßige was von uns hört. Genau. Dann ciao.
Tschüss.